Die Straße, man muss raus, weil dort finden Geschichten statt. Wir wollen keinen Reagenzglasjournalismus machen. Irgendwann wird man die Qualität oder den Wert von echten guten Journalismus schon wieder erkennen, wenn es um was wirklich Wichtiges geht, nämlich. Weil wir sind einfach keine PR-Zeitung, sondern wir sind eine Tageszeitung, eine unabhängige, und wir drucken das auch auf die Seite 1. Es wird dann immer noch Leute geben, die hätten sich's anders gewünscht, aber das Leben ist kein Ponyhof, sondern es ist die Realität und die versuchen wir, so gut es geht, abzubilden.
Das sagt Alexandra Haluska. Vor 3,5 Jahren ist die Klosterneuburgerin.
Das ist mir wichtig, weil Niederösterreich ist in Oberösterreich, glaube ich, beliebter als Wien.
Von der Zentrale der Kronenzeitung in Wien nach Linz übersiedelt.
Der erste Reflex war tatsächlich, uff. Eigentlich will ich nicht weg.
Als Chefredakteurin steht sie nun hier ihre Frau.
Ja, also das klingt jetzt so, als wäre ich so völlig empathie- und los- und beratungsresistent und ziehe da irgendwie mit der Peitsche durch die Redaktion. So ist es definitiv nicht.
Außerdem vertritt sie im oberösterreichischen Presseclub die gerne als Boulevardzeitung titulierte Krone.
Boulevard leitet sich davon ab, dass es Kolporteure gab, die Zeitungen auf der Straße verteilen. So, daher kommt es ja eigentlich. Daran sehe ich überhaupt nichts Schlechtes.
Im Auftrag des Presseclubs darf ich, Wolfgang Jehofer, mich nun mit den jeweiligen Vorstandsmitgliedern treffen, um einen genaueren Überblick über die aktuelle Lage vom Journalismus in Oberösterreich zu erhalten.
Grundsätzlich finde ich die oberösterreichische Medienlandschaft fantastisch, weil wir haben Wochenzeitungen, wir haben Tageszeitungen. Und ich weine um jedes Medium, das kürzer treten muss, weil das auch einen Rückschritt für unsere Demokratie bedeutet.
Gemeinsam sitzen wir nun in einem Besprechungsraum in der lokalen Redaktion und hier gewährt sie mir Einblicke in ihren Alltag.
Also die örtliche Nähe ist für den Leser irrsinnig relevant.
Sie spricht über ihre Erfahrung mit Vorurteilen.
Ich weiß nicht, wenn die Leute einen kennenlernen und drauf kommen, ist gescheit, ist tüchtig, kann was, ist fair, das geht, glaube ich, ganz gut.
Über Kampagnenjournalismus.
Ich glaube, dass Kampagnenjournalismus kaum mehr funktionieren kann, weil die Leser nicht Meinungen vorgegeben bekommen wollen.
Und den journalistischen Tanzbereich mit der Politik.
Weil wir sind immerhin unabhängige Journalisten, dafür stehen wir und sonst sind wir unglaubwürdig. Und daher muss diese Grenze oder auch dieser Tanzbereich ganz klar definiert sein.
Lehnen Sie sich also zurück und tauchen Sie ab in die Welt des Journalismus in Oberösterreich.
Ich liebe einfach Zeitungsmachen. Mir würde das fehlen, wenn ich das nicht habe. Also ich glaube auch generell, dass es die Aufgabe der Gesellschaft ist, sich wieder zu einen. Das können wir Medien, da können wir mithelfen. Aber ich glaube, es ist eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung, die wir alle haben.
Herzlich willkommen. Danke, Alexandra Haluska.
Vielen, vielen Dank für die Einladung.
Am Anfang stelle ich immer die Frage nach der Einstiegsfrage. Weil das ist ja eigentlich die ganz die wichtige, um in ein Gespräch hineinzukommen, um die richtige Stimmung erzeugen. Was war denn für Sie immer so die optimale Einstiegsfrage?
Das ist ein bisschen situationselastisch. Schwierig zu beantworten, muss ich ganz ehrlich sagen, weil man versucht ja jemanden immer ein bisschen aus der Reserve zu locken und muss sich in die Situation einfinden. Das ist jetzt ein bisschen unergiebig, gell?
Ist ja kein Problem, okay.
Aber ich glaube, eine gute Einstiegsfrage ist immer im Zweifelsfall, wie geht's?
Frei nach Larry King, wir Älteren kennen den noch, den Larry, der gesagt, how are you?
Ja.
Wir sind heute hier und sprechen über den Journalismus in Oberösterreich. Was bedeutet Journalismus für Sie? Was ist es?
Ganz viel Gefühl. In erster Linie für mich ein Gefühl oder Gespür für Menschen, was sie beschäftigt, vielleicht auch ein bisschen, was sie sorgt, was sie sich wünschen. Da hinzuhören, zu sehen, zu riechen, zu schmecken, einfach die Sinne zu sein für einen Leser, der vielleicht nicht immer vor Ort sein kann, und Themen aufzugreifen, die viele Menschen bewegt.
Wie schwierig ist es, diese Balance zu halten? Nicht zu viele Informationen und aber auch nicht zu viel Emotion?
Es ist schwierig, aber es ist machbar. Und ich glaube, Erfahrung hilft da enorm zu filtern und das Wesentliche in den Text zu packen.
Wie schaut denn Ihr medialer Tagesablauf aus? Wie viele Medien konsumieren Sie? Wie viele Zeitungen lesen Sie? Noch Oldschool-Papier oder alles schon modern am iPad? Den ganzen Tag über ständig am Handy? Ja, nein?
Also ich bin ein bisschen Oldschool tatsächlich. Immer mit Zeitungen, mit Printprodukten aufgewachsen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich gestalte es ein bisschen hybrid. In der Früh wird Print gelesen. ihr müsst jetzt schätzen, wahrscheinlich sind es 7, 8 Zeitungen, die allerdings gescannt werden. Also es wäre, glaube ich, gelogen und zeitmäßig ein bisschen kompliziert, die komplett durchzuscannen, die Zeitungen. Aber zumindest das Wesentliche erfasse ich schon in diesen 7 Zeitungen. Und dann entwickelt sich das eher in Richtung digital. Also den Tag über wird digital monitort und geschaut, was sonst noch aufpoppt.
Wie ist da jetzt der Spagat zwischen Chefredakteurin und neugieriger Leserin, wenn man da jetzt die Zeitungen vergleicht? Ist das jetzt einfach nur abscannen, was schreiben die Mitbewerber, was schreiben wir, was haben die nicht? Wie geht das ab bei Ihnen?
Also grundsätzlich haben wir schon den Anspruch, eigenen Content zu machen, den die Leser sonst nirgendwo lesen. Das muss so sein, da ist der Ehrgeiz da, weil man braucht immer irgendwie ein Alleinstellungsmerkmal, irgendwas Besonderes, dass die Leser ausgerechnet jetzt sich für die Krone entscheiden. Natürlich passiert es, dass man Dinge vielleicht anders einschätzt oder die nicht immer hundertprozentig am Radar hat, gerade wenn es in die weiter weggehenden Orte in Oberösterreich geht, wo man vielleicht nicht vor Ort sein kann, dann wird es natürlich ein bisschen schwieriger. Aber grundsätzlich bin ich mit dem Ergebnis fast jeden Tag zufrieden, weil ich mache die Zeitung auf und finde da verdammt viele Geschichten, die nur wir haben. Und das ist gut so.
Was war die letzte Wow-Geschichte, die Sie gelesen haben, wo Sie sich gedacht haben, das ist journalistisch wirklich oberste Champions League?
Muss ich kurz überlegen. Also ich versuche, ich hätte jetzt gerne eine ausgewogene Antwort gegeben, heißt ein Beispiel von uns und ein Beispiel von jemand anderen.
Frei von der Leber weg.
Ja, Vera Lischka, großes Interview mit einer Person, einer Lehrperson, die beide Geschlechter hat. Und die erzählt, also die hat biologisch auch beide Geschlechtsmerkmale. Es kommt relativ selten vor, also wie im Volksmund sagt man Zwitter dazu. Und die erzählt, wie es ihr damit geht. Und wie die lebt und wie die lehrt und wie Reaktionen auf sie sind. Und das war ein absolutes Gänsehaut-Interview. Weil man sich in diese Person so unfassbar gut hineinversetzten hat können und weil das wirklich ein sehr spezieller Fall ist und dass jemand sich auch traut, mit diesem Thema an die Öffentlichkeit zu gehen. Das hat mich schwer beeindruckt.
Ohne jetzt natürlich aus dem Nähkästchen zu plaudern, diese Geschichten sind jetzt nicht unbedingt Stories, die auf der Straße liegen. Die muss man ja mal finden. Geben Sie da Schulungen, geben Sie da Hinweise oder sagen Sie einfach, meine Leute sind solche Spürhunde, die wären geheimdiensttauglich?
Ja, mit einem Stichwort haben Sie es eh schon ein bisschen aufgelegt, die Straße. Man muss raus. Man muss auf jeden Fall raus, weil dort finden Geschichten statt. Wir wollen keinen Reagenzglasjournalismus machen. Und Vera Lischka jetzt als Beispiel ist eine sehr erfahrene Journalistin, die hat das Gespür, ah, Moment einmal, ich glaube, die Dame ist nämlich in einem Vortrag vorgekommen. Also sie bezeichnet sich auch als Dame, also als Frau. Und so ist die Idee eigentlich entstanden, Moment einmal, aus dem kann man eine super Geschichte machen. Also Erfahrung hilft schon, dass man den Blick erweitert, sage ich jetzt einmal, und vielleicht eine Randfigur entdeckt, die man dann in den Fokus rücken kann. Sieht nicht immer jeder ganz sofort, aber ich glaube, je länger man im Business ist, umso klarer hat man ein bisschen ein Auge entwickelt für das Besondere, das in manchen Alltagssituationen steckt.
Das heißt dann immer so schön, wir müssen die Geschichte runterbrechen, also auf irgendetwas, damit man irgendwie einen Oberösterreich-Bezug hat. Ist das da genau dasselbe? Geben Sie das dann so vor und Sie sagen, das ist zwar eine schöne Geschichte, aber wo ist die Geschichte?
Also ich fordere schon immer ein, wo ist der Oberösterreich-Bezug? Das ist ganz klar, das ist unsere Pflicht. Es gibt aber fast jedes Thema her, dass man es auf Oberösterreich runterbricht, ja, weil man hat, weiß ich nicht, eine Gemüsekrise, ja, was ist das Erste, was ich mache? Ich frage bei jenem Rettichbauer nach, der das Handtuch wirft, ja. Also in Oberösterreich ist der Letzte zum Beispiel. Also ich kann sehr schnell etwas für Oberösterreichisieren und das ist viel dankbarer, weil es dann meistens mit einem persönlichen Schicksal verknüpft ist, mit einem Gesicht, das man kennt. Und wir wissen, das sind ja die journalistischen Maxime, die Nähe, also die örtliche Nähe ist für den Leser irrsinnig relevant. Und er ist schneller dann sofort beim Thema drinnen, als wenn ich jetzt von irgendeiner EU-Gesetzgebung schreibe in Zahlen, in nackten Zahlen und Fakten, aber der persönliche Bezug fehlt dann einfach.
Wie ist die Medienlandschaft in Oberösterreich? Wie sehen Sie die? Ist die gut aufgestellt? Ist die eigentlich schlecht aufgestellt?
Sie ist gut aufgestellt.
Woran hapert es, woran hapert es nicht?
Ich glaube, wir haben alle die große Herausforderung, den Spagat digital und print zu bewältigen, weil ja, wir haben alle ein Team, das auf beiden Kanälen unterwegs ist, journalistisch. Und das Genre ist ein komplett anderes, die Erzähldramaturgie ist eine völlig andere, die Ästhetik, die Bebilderung, auch ehrlicherweise das Zeitmanagement. Und ich glaube, das ist schon etwas, das uns eint, diese Herausforderung zu bewältigen mit einem Team. Grundsätzlich finde ich die oberösterreichische Medienlandschaft fantastisch, weil wir haben Wochenzeitungen, wir haben Tageszeitungen. Konkurrenz ist gut, finde ich, ist beliebtes Geschäft und lässt einen nicht müde werden oder faul werden oder sich ausruhen und inspiriert vielleicht auch, dass man mal wieder genauer hinschaut und nachschärft. Also grundsätzlich glaube ich, dass wir eine sehr gute, ausgewogene Medienlandschaft in Oberösterreich haben. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, um das Beispiel jetzt Volksblatt zu nennen, ich bin ein großer Fan von Medienvielfalt, weil das heißt demokratische Vielfalt. Und ich weine um jedes Medium, das kürzer treten muss und weil das auch einen Rückschritt für unsere Demokratie bedeutet.
Wobei man aber jetzt aber natürlich sagen muss, also bei der Kronenzeitung steht ein gewaltiger, großer österreichischer Verlag im Hintergrund. Also das, man tut sich da wahrscheinlich als Regionalabteilung etwas leichter als wie nur regionale Produkte, nehme ich mal an.
Das sind Stärken und Schwächen, die man ausspielen muss, richtig. Also als großer Verlag habe ich einen langen Atem, das ist völlig richtig. Aber so wie sie jetzt zum Beispiel die Tipps das anlegen oder die Bezirksrundschau, dieses im Mikrokosmos Oberösterreich unterwegs zu sein, weil die eben die Außenstellen haben, das ist schon auch eine ganz, ganz große Stärke, die wir so gar nicht abdecken können, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Also jeder hat so seine Stärke und Schwäche. Was muss man so zur Kenntnis nehmen? Ja.
Sie kommen ja aus Wien.
Aus Klosterneuburg.
Aus Klosterneuburg, ja.
Das ist mir wichtig, weil Niederösterreich ist in Oberösterreich, glaube ich, beliebter als Wien.
Ich wollte gerade nur sagen, also Sie sind jetzt dann doch schon auch ein Zeitl hier, wie man so schön sagt. Wie schwer ist Ihnen eigentlich dieser Weg hierher gefallen? Weil normalerweise ist es ja der Umgekehrte. Das heißt, wir Linzer gehen ja alle nach Wien. Was geht einem da durch den Kopf? Macht man das nicht? Nein, kommt überhaupt nicht in Frage. Was waren die ersten Gedanken der Frau Haluska?
Der erste Reflex war tatsächlich, uff. Eigentlich will ich nicht weg. Ich habe auch nie das Bedürfnis gehabt, dass ich jetzt das Bundesland wechsle. Aber die Idee, diese Redaktion übernehmen zu dürfen, ist gereift in mir. Ich habe relativ lange mit dieser Entscheidung Zeit lassen. Es war auch nicht mein Wunsch, das zu machen, sondern ich habe das Angebot bekommen und ich bin im Nachhinein irrsinnig dankbar, weil ich gehe ungelogen jeden Tag wahnsinnig gerne in diese Redaktion. Und es ist schon was anderes, wenn man eine Zeitung komplett durchgestalten und designen kann. Das war in Wien, da war ich ja Chefin vom Dienst, ein bisschen anders. Da jongliert man mit vielen, vielen fremden Bällen, aber nichts ist irgendwie das eigene. Und hier habe ich den unfassbaren Luxus, ein großartiges Team zu haben, mit dem man eine tolle Zeitung jeden Tag machen kann. Also es ist mir relativ leicht gefallen, weil ich schnell erkannt habe, da kann man eine coole Zeitung machen hier in Oberösterreich. Und die Leute sind sehr umgänglich, sage ich jetzt einmal. Die Wiener Bubble, zu der dringt man etwas schwieriger durch, sage ich jetzt einmal, als es in Oberösterreich ist. Da ist dann wiederum ein bisschen die Gefahr, dass jemand den Tanzbereich, den journalistischen Tanzbereich missachtet. Den muss man verteidigen mit allem, was man hat. Aber
das müssen Sie jetzt vielleicht erklären. Was ist der journalistische Tanzbereich? Weil Tanzen kann Walzer sein, Tanzen kann aber Utzen sein. Also ich
nehme das gerne als Metapher, weil der Tanzbereich symbolisiert ja sozusagen jenen Bereich, in dem der andere einem nicht zu nahe kommen sollte. Es bezieht sich auch sehr stark auf die Politik, aber auch auf Unternehmen, dass man natürlich aufeinander angewiesen ist in Sachen Informationsaustausch und so weiter, aber dass man diese Grenzen auch wahren muss. Weil wir sind immerhin unabhängige Journalisten, dafür stehen wir und sonst sind wir unglaubwürdig und daher muss diese Grenze oder auch dieser Tanzbereich ganz klar definiert sein.
Wie schaut das bei Ihnen aus? Weil ich kann mich erinnern, dass in Aussagen jetzt von immer wieder mal Ex-Ministern die Aussage gewesen ist, so quasi, ja, also du wirst neu bestellt und dann musst du halt relativ schnell einmal bei den diversen Medienhäusern vorstellig werden, hallo, ich bin der oder die Neue. Ist das, wenn man dann nach Oberösterreich kommt, bei Ihnen auch so, kommen die zu Ihnen oder sind Sie dann diejenige, die sagt, nein, eigentlich ist das ja mein Job, eigentlich sollte ich zu denen gehen? Wie war das da?
Das war ein bisschen eine Ausnahmesituation vermutlich, weil in dem Jahr, als ich gekommen bin, waren Superwahlen. Also in Oberösterreich wird ja alles gewählt und das war im September damals der Fall. Und daher sind die meisten Politiker tatsächlich zu mir gekommen, auch aus einem Grund. Es gab diese ganzen Veranstaltungen ja nicht, wo man sich ohnehin kennenlernt, weil da, ich bin ja in den Voll-Lockdown reingezogen nach Oberösterreich. Und damit sind sämtliche Termine, wo man sich sowieso über den Weg läuft, flach gefallen. Und daher haben wir uns, soweit es möglich war, Termine ausgemacht im Büro, wo man sich einfach kennenlernt. Weil es war unerlässlich, ich kannte hier ja wirklich faktisch niemanden, dass man zumindest mal eine Kennenlernbasis hat. Und das macht die Zusammenarbeit oder überhaupt die Arbeit, Gespräche herzustellen, Interviews zu geben und zu machen, erleichtert das eigentlich. Und daher war das wichtig und die meisten sind tatsächlich in die Redaktion gekommen.
Sie haben das angesprochen, man muss eine Grenze ziehen. Wo ist diese Grenze? Wo sehen Sie diese Grenze und wo ist sie tatsächlich? Wo sollte sie sein? Bis hierher und nicht weiter? Oder könntest du nicht, könnten wir nicht? Schauen wir mal, man kennt sich, man hilft sich. Wie ist das in Oberösterreich?
Na, die Grenze muss stehen und muss eingehalten werden. Sonst können wir morgen einpacken oder heute noch. Also das ist unerlässlich für mich. Das wird auch von der Redaktion so gelebt. Es gibt natürlich Möglichkeiten zu sagen, kann ich nicht machen, bringe ich nicht. Oder jemanden zumindest, das ist auch Pflicht, journalistische Pflicht, Raum geben, um Stellung zu beziehen. Und auch zu akzeptieren, wenn jemand sagt, ich kann dazu nichts sagen, ich möchte dazu nichts sagen, aber das wird bei uns auch so dokumentiert. Ich glaube, das ist das Un und Auf, das geht nicht. Es geht einfach nicht. Wir müssen das verteidigen, wofür wir stehen und wofür wir arbeiten. Und es gibt natürlich Berichterstattungen, mit denen Politiker und Unternehmen nicht happy sind. Womit sie aber kein Problem haben, ist, wenn es fair berichtet worden ist. Heißt, richtige Fakten, Möglichkeiten zur Stellungnahme, Ausgewogenheit. Es wird dann immer noch Leute geben, die hätten sich's anders gewünscht, aber das Leben ist kein Ponyhof, sondern es ist die Realität und die versuchen wir, so gut es geht, abzubilden.
Mir hat mal jemand den Satz gesagt, wir berichten über eine Geschichte, der Boulevard fährt Kampagnen. Ist da was dran?
Das ist sehr platt für mich. Da macht man sich sehr einfach und differenziert auch nicht zwischen den unterschiedlichen Formaten, die es gibt. Ich glaube, dass Kampagnenjournalismus früher sehr lebendig war. Es gab ihn sehr stark. Krone zum Beispiel in einer Heimburg, das ist unser Klassiker quasi. Ich glaube, dass Kampagnenjournalismus kaum mehr funktionieren kann, weil die Leser nicht Meinungen vorgegeben bekommen wollen. Ich glaube, was...
Aber im Boulevard muss jetzt nicht unbedingt dieses Haus sein, aber es kommt ja doch vor, dass man manchmal das Gefühl hat, hier wird bewusst eine Kampagne gefahren gegen Person X oder Y oder was auch immer. Also, dass es weg ist, würde ich jetzt nicht sagen.
Es ist nicht weg, aber ich wollte sagen, man muss differenzieren zwischen den unterschiedlichen Medien, um ehrlich zu sein. Und ja, es gibt sicher einige Beispiele in jüngster Vergangenheit, wo Politiker quasi abgesägt worden sind und beworfen und beflegelt sind mit Unwahrheiten. Das passiert nach wie vor. Es ist auf politischer Ebene ganz genauso. Es gibt sicher auch Medien, die sich von anderen Parteien benutzen lassen, um jemanden zu diffamieren. Und das reicht auch schon. Das ist dann eine übertragene Kampagne quasi. Aber ja, so gesehen, es gibt sicher noch, ich habe es, weil ich ja immer in Krone denke, ich habe an uns natürlich gedacht. Wir haben das in Umweltfragen sehr stark immer gemacht und ich glaube, da verorten wir uns noch immer. Ansonsten finde ich Kampagnenjournalismus wahnsinnig schwierig, weil wie gesagt, das sehr stark in eine Richtung geht, wo was die Leute denn denken sollen. Und ich glaube, das ist nicht unsere Aufgabe, sondern dass ich ihnen eine Meinungsvielfalt anbiete, mit unterlegten Fakten natürlich und Sie können sich ein Bild machen von der Lage.
Erklären Sie mir doch jetzt einmal vielleicht, was definiert eigentlich eine Boulevardzeitung? Was ist das? Ist jetzt die Kronenzeitung eine Boulevardzeitung? Ja oder nein? Oder ist das ein Graubereich?
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe diese Frage schon sehr oft gestellt bekommen. Ich halte sie für völlig irrelevant.
Okay.
Warum muss ich ein Medium einteilen? Boulevard leitet sich davon ab, dass es Kolporteure gab, die Zeitungen auf der Straße verteilen. So, daher kommt es ja eigentlich. Daran sehe ich überhaupt nichts Schlechtes. Was nämlich bedeutet, man ist nah an den Menschen dran. Straße, auf der Straße die Zeitung verteilen. Aber ich verwehre mich gegen diese allgemeinen Einteilungen, weil wie verändert es die Medienwelt dadurch, ob wir jetzt sagen, das ist Boulevard, das ist nicht Boulevard. Es gibt gute Zeitungen. Und es gibt vielleicht weniger gute Zeitungen oder Zeitungen, die mir als Leser nicht zusagen, ob ich das jetzt etikettieren muss oder nicht. Pff, ich halte es für vernachlässigbar, diese Frage, um ehrlich zu sein.
Dann vernachlässige ich auch schon wieder, aber eine Antwort ist eine Antwort. Und das wollte, ich wollte das jetzt mal nur so, weil es, jeder sagt automatisch, ja, Kronenzeitung, das ist ja schwerster Boulevard und dieses und jenes. Und ich denke mir dann auch so, weil jeder definiert sich ja irgendwie wahrscheinlich anders durch seinen eigenen Ego-Tunnel gefiltert und kommt halt zu Ergebnis X, Y oder Z. Und,
Entschuldigung, da muss ich noch ganz kurz einhaken. Die Sichtweise ist ja ganz witzig, weil Medienmenschen Boulevard relativ neutral ansehen. Und im Volksmund, sage ich jetzt mal, ist die Wahrnehmung Boulevard eher negativ gepolt.
Aber warum? Das ist eine spannende Frage. Aber der Boulevard ist doch, sagen wir mal, häufig gelesen. Also es gibt mehr wahrscheinlich Boulevard-Zeitungsleser als wie Financial Times-Leser.
Und das wissen wir. Gesichert aus der Medienanalyse.
Das ist ja eben auch Teil der Kronenzeitung, eine Sprache zu sprechen, die der größtmögliche Teil versteht.
Meiner Meinung nach sollte das jeder Journalist machen. Wurscht ob Financial Times oder Krone. Wobei da ist jetzt der Vergleich natürlich ein bisschen dreist, weil die Gattungen ganz anders sind. Aber ja, im Grunde sollte jeder Journalist eine Sprache verwenden, die sein Leser versteht. Und es ist ja nur ein Glück, wenn möglichst viele Leute die journalistische Sprache verstehen.
Wie ist es eigentlich bei Ihnen, weil Sie das vorher angesprochen haben, Sie dürfen hier gestalten im Gegensatz zur Position in Wien. Wie schaut es eigentlich aus? Welche Themen können Sie jetzt einbringen, beziehungsweise welche Themen werden Ihnen vorgegeben? Haben Sie dann die Macht, unter Anführungszeichen zu sagen, ich schreibe das heute nicht hier, weil hier in Oberösterreich ist heute ganz was anderes Thema?
Das ist, glaube ich, auch das Schöne an diesem Posten, den ich da habe. Wir sind 9 autonom agierende Zeitungen. Es gibt einen Kerninhalt, der deckungsgleich ist. Das ist zum Beispiel jetzt die Innenpolitik, die Außenpolitik, internationales TV und Medien zum Beispiel. Aber der Bundeslandkern ist völlig autonom. Ich habe eine eigene Wirtschaft, eine eigene Kultur, eine eigene Chronik, einen eigenen Sport. Und es gibt Vorschläge fürs Titelbild, für den Aufmacher, für die Themen, die auf der Einser stattfinden können. Aber in 97% der Fälle, zu den 3% komme ich gleich, kann ich in Oberösterreich eine komplett eigene Seite 1 gestalten. Und da ist auch nie das Thema, wir bekommen Themen auferlegt. Was wir oft und gerne machen, ist, dass wir Bundeslandumfragen machen. In Wien ist jetzt zum Beispiel ein Thema in den Kindergärten aufgetaucht. Wie schaut es denn in euren Kindergärten aus? Bitte hört euch um. Da helfen wir gerne und unterstützen uns, weil das ist ja auch unsere Stärke, dass wir überall in Österreich eben erscheinen und auch vernetzt sind. Aber das ist das Einzige. Die 3%, die ich vorher angesprochen habe, sind jene, wenn es verpflichtende Themen gibt, wie zum Beispiel, wir sind wichtiger Kooperationspartner von einer Umweltbewegung, wir machen Krone Sonnenstrom zum Beispiel und so, da ist dann natürlich die Bitte, diesen Inhalt übernehmen auf der Seite 1, weil das soll prominent sein. Aber dem kommen wir ja sehr gerne nach, aber das ist enden wollend, die Vorgaben, die es diesbezüglich gibt.
Sind Sie eigentlich auch so eine Person, die jeden Artikel, jeden Buchstaben überwacht? Oder sind Sie eine, die sagt, das sind die 3 Themen, um 17 Uhr oder 18 Uhr sehen wir uns wieder? Oder welche Philosophie haben Sie da in der Teamführung?
Ich mache grundsätzlich überall mit. Das ist nicht immer ganz einfach vom Zeitmanagement her, aber ich glaube, ich bin eine der wenigen Chefredakteurinnen, die extrem viel im Tagesgeschäft mithilft. Weil ich liebe einfach Zeitungsmachen. Mir würde das fehlen, wenn ich das nicht habe. Also bei der Themensetzung bin ich dabei. Ich layoute ganz genauso. Ich lese ganz genau Korrektur. Und die Seite 1 Gestaltung ist immer eine Teamentscheidung von dem Chef vom Dienst, dem Diensthabenden und mir. Also wir machen das immer als Teamarbeit. Ich lese sowieso die wichtigsten Geschichten, unter Anführungszeichen, die mindestens auf der Seite 1 sind, je nachdem, wie es die Zeit zulässt. Und wir teilen uns ja die Geschichten, die zu lesen und zu redigieren sind, auf. Also es wäre jetzt falsch, wenn ich sage, ich lese jeden Buchstaben. Das geht sich nicht aus, weil wir doch relativ viel Inhalt haben. Aber die Geschichten, für die ich zuständig bin an dem Tag, die lese ich alle.
Wie schwierig war das für Sie, als Sie gekommen sind, sich dieses Vertrauen zu erarbeiten? Man kommt daher, man kennt niemanden so. Wir alle wissen, wie wir denken, ja, da kommt jetzt der Neiche, na, schauen wir mal, ob der was kann. Ist man sich dessen bewusst? Oder geht man dann einfach herein und zieht sein Ding so durch wie bisher?
Ich glaube, ich habe nicht wirklich darüber nachgedacht oder ich habe die Möglichkeit des Misstrauens gar nicht an mich ranlassen, weil mir
schafft klar, man das?
Es hat einfach sein müssen. Ja, ich kann das. Das muss man einfach Teflon abschalten. Ja, also das klingt jetzt so, als wäre ich so völlig empathielos und beratungsresistent und ziehe da irgendwie mit der Peitsche durch die Redaktion. So ist es definitiv nicht. Aber ich glaube, man darf sich den Luxus gönnen, sich nicht permanent in Frage zu stellen oder mit was wäre, wenn oder was kann mir alles an Schlechten widerfahren, wenn man das ausspart. Und ich habe so ein bisschen ein Urvertrauen, dass es gut wird, weil mir auch nie was Schlechtes widerfahren ist, um ehrlich zu sein. Da muss ich jetzt dreimal aufs Holz klopfen. Also ich war wirklich, habe wirklich viel Glück und viel Erfolg gehabt, immer in Kombination, auch mit tollen Weggefährten und Begleitern. Und ich glaube, dass das mit dem Team sehr schnell gegangen ist, dass das Eis gebrochen war, auch weil ich von Tag 1 immer mitgearbeitet habe. Also ich habe nicht von oben runter delegiert, sondern ich habe mitgemacht bei der Seitenentstehung. Ich habe selber Geschichten geliefert. Ich habe jeden mit einbezogen ins Team. Ich habe, ich glaube, gleich am Anfang Mitarbeitergespräche geführt. Ich glaube, wir haben das 2 Wochen im 15-Minuten-Staccato immer irgendjemand bei mir sitzen gehabt und mir alles aufgeschrieben. Und ich glaube, so ist es sehr schnell gut geworden.
Ist eigentlich diese Debatte, Frau als Chefredakteurin, ist das noch ein Thema? Haben Sie das gespürt? Oder wollen es die Leute nicht zeigen?
Also wenn man sich die Medienlandschaft anschaut, dann ist noch sehr viel Luft nach oben. Es ist ein Wandel in allen Branchen aber, nicht nur im Journalismus, aber es ist noch viel Luft nach oben. Und natürlich ist es in Oberösterreich, als ich gekommen bin, anders gewesen. Da gab es wenig Frauen an der Spitze. Das hat sich dann mit der Susanne Dickstein und mit der Alex Mittermeier geändert, was ich auch sehr gefeiert habe. Aber für mich ich tue mir da wahnsinnig schwer, eine Funktion immer nur am Geschlecht festzumachen.
Also, ja, aber Leute tun es leider, das ist ja die Nummer dran.
Ja, aber ich weiß nicht, wenn die Leute dann kennenlernen und drauf kommen, ist gescheit, ist tüchtig, kann was, ist fair, das geht, glaube ich, ganz gut. Vielleicht sollte man wie ein unbeschriebenes Blatt sich selber sehen und den anderen Leuten auch die Möglichkeit geben oder sich zu verwehren, dass man gleich einmal einen Stempel auf der Stirn picken hat. Aber ja, ist natürlich nicht immer einfach, weil es gibt Leute, die sind flexibler in der Wahrnehmung und dann gibt es Leute, die sind etwas starrer in ihrem Weltbild.
Na, ich sage immer so, es ist unvermeidlich, dass wir jemanden, wenn wir jemanden zum ersten Mal sehen, den automatisch in irgendwie eine Schublade mal stecken. Da sage ich immer, das ist auch okay so, aber du musst dieser Person auch die Möglichkeit geben, aus dieser Schublade wieder rauszukommen.
Dann, glaube ich, ist es wichtig, dass man die als Energieräuber ins Eck stellt, dort parkt und möglichst wenig beachtet, sondern sich so auf die Leute fokussiert, mit denen man in Zukunft gut arbeiten kann und ein gutes Verhältnis hat.
Gelingt Ihnen das gut, dass Sie Leute, wo Sie denken, eigentlich wozu?
Es gibt natürlich Personen oder Player in der Unternehmens- und Politlandschaft, die kann ich wahrscheinlich jetzt nie irgendwo parken. Egal wie mühsam es wäre, zum Glück fällt mir jetzt ad hoc tatsächlich kein Beispiel ein. Aber natürlich, wichtige Player irgendwo parken wird schwer. Das ist natürlich richtig. Aber da muss man einfach drüber stehen und professionell sein und sich versuchen, nicht allzu lange damit zu beschäftigen und sich zu ärgern.
Wie schaffen Sie es, dass Sie nach dieser intensiven Arbeit hier Ihren Ausgleich finden? Wie funktioniert die Frau Haluska diesbezüglich, um da wieder ein bisschen die Balance zu kriegen?
Die Frau Haluska hat meistens Abendtermine. Das heißt, da wird es mit der Balance ein bisschen schwierig manchmal, um ehrlich zu sein. Aber ich bin ein Menschenfreund und ich gewinne Energie, indem ich tolle Menschen treffe. Habe auch das Glück, dass das in meinem Beruf durchaus gegeben ist. Aber ja, es nimmt sehr viel Platz und Raum ein. Auch im Privatleben dann quasi, weil wo hört die Arbeit auf und wo fängt sie an? Weil die Menschen, die ich in Oberösterreich kenne, die kenne ich prima durch meine Arbeit, muss ich auch dazu sagen. Und manchmal ist es ein bisschen mühsam, diese Bubble nicht verlassen zu können, weil alles oder jeden, den man kennt, da irgendwo auch Teil von dieser Bubble ist. Aber manchmal gibt es dann den Zufluchtsort Klosterneuburg, wo es keine Chefredakteuren gibt, sondern nur die Alexandra Haluska. Und da darf ich sein und über andere Themen reden und anderes erleben als vielleicht in Oberösterreich.
Da muss ich jetzt eine Lanze auch für Oberösterreich brechen, weil es gibt viele schöne kleine Orte, die jetzt natürlich nicht an Klosterneuburg herankommen, das ist mir schon klar.
Wohl.
Oh, die aber, sagen wir mal, ihren eigenen Charme, ihr eigenes Flair einfach auch haben. Und man kann auch dort sehr gut Kraft tanken, weil dieses Bundesland von Berge, von Seen, von Wäldern, von Tälern eigentlich sehr viel bietet.
Also ich möchte jetzt da gar nicht undankbar klingen, um Himmels Willen, nicht, dass das jemand falsch versteht. Also ich bin ein wahnsinniger Hinterstoder-Fan. Sommer wie Winter liebe ich und natürlich mache ich das auch wahnsinnig gern. Also landschaftlich kriegt Klosterneuburg echte Probleme, weil Oberösterreich ist sehr schön und hat den wahnsinnigen Vorteil, man ist recht schnell an einem echten See, auf einem echten Berg. Da gibt es viele, viele Möglichkeiten, um Kraft zu tanken. Das tue ich nur in der Regel nicht um 19 Uhr, wenn ich von der Arbeit heimkomme.
Ist Ihnen das schon passiert, dass Sie dann in Klosterneuburg sitzen und plötzlich von Oberösterreich so zu schwärmen beginnen, dass die alle sagen, puh, jetzt ist es aber schon lang, viel zu lange weg, sie muss wieder zurück?
Ja, also in meiner idealen Welt leben meine Familie und meine Freunde in Oberösterreich. Dann wäre es perfekt.
Das lasse ich jetzt mal so stehen.
Ja.
Ein Thema, das natürlich auch beim Journalismus immer eine große Rolle spielt, ist das Problem mit der Finanzierung. Wir haben vorher kurz darüber gesprochen, es gibt einen großen Verlag, also die Kronenzeitung hat im Gegensatz zu anderen vielleicht einen längeren Atem. Jetzt gibt es diese Thematik mit Inseratenkorruption, was auch immer, geschalteten Anzeigen. Wie gehen Sie an dieses Thema heran?
Ich mache mir eigentlich keine Sorgen, um ehrlich zu sein. Also es gibt eine Anzeigenabteilung bei uns im Haus, die ist allerdings 2 Stockwerke unter mir. Da gibt es kaum Berührungspunkte, die machen Sonderbeilagen etc. Und journalistisch gibt es null Überschneidungen oder Einflussnahmen. Daher, ich kann jetzt wirklich nur aus oberösterreichischer Sicht sprechen, mache ich mir da überhaupt keine Sorgen. Dass Inserate wichtig sind nach wie vor, wir leben in Zeiten von enormen Papierkostensteigerungen, Druckkostensteigerungen etc., auch die Zustellung, das kostet alles Geld, da sind Inserate nach wie vor wichtig. Ja? Jeder, der was anderes erzählt, hat keine Ahnung, um ehrlich zu sein, oder möchte der Realität nicht ins Auge sehen. Ja? Ich werde aber trotzdem nie, wenn wir jetzt ein namhaftes Unternehmen als guten Kunden haben, keine negative Geschichte schreiben, wenn sie zu erzählen ist. Weil wir sind einfach keine PR-Zeitung, sondern wir sind eine Tageszeitung, eine unabhängige, und wir drucken das auch auf die Seite 1. Und das ist ein Anspruch, den wir beschützen müssen, sonst führen wir uns ad absurdum. Wichtig ist, glaube ich, immer, dass man fair bleibt. Und dann ist das auch machbar.
Wie würden Sie sich erklären, dass die Glaubwürdigkeit der Medien gelitten hat? Ist das rein ein gesellschaftliches Problem? Ist das etwas, das in Wahrheit außerhalb der Medienbranche stattfindet? Kann man das noch aufhalten? Wie kriegen wir die alle wieder zurück?
Ich glaube, dass Corona schon ein großer Dämpfer war, gesamtgesellschaftlich betrachtet. Und wir merken auch, in den vergangenen Jahren sind wahnsinnig viele Paralleluniversen entstanden, wo Informationen ausgetauscht werden. Halte ich für relativ problematisch, weil die Quelle der Information ja nicht mehr zurückverfolgt werden kann. Da stecken Leute hinter Klarnamen. Das ist ja anders. Ich betone das jedes Mal, wenn Leser bei uns anrufen, es gibt einen echten Menschen, der mit seinem echten Namen für eine Geschichte bürgt. Das habe ich im Internet nicht. Und es gibt jetzt mittlerweile auch wahnsinnig viele Parteimedien, die wie die Schwammerl aus dem Boden sprießen. Und hier finden extrem viele Informationsaustausche abseits der traditionellen Medien statt. Das ist relativ gefährlich, weil ich habe da keinen Faktencheck. Aber dort finden sich die Leute schon wieder, die sich möglicherweise nicht abgeholt gefühlt haben. Warum haben sie sich nicht abgeholt gefühlt? Ich glaube, dass die Spaltung in der Gesellschaft, der Wunsch nach Stabilität oder nach anderen Realitäten war so groß, dass es wie quasi jetzt so eine Streuung ist.
Ja, aber ist das nicht die Wirkung gewesen?
Ist die Wirkung auch gewesen, ja.
Weil irgendwo muss ja die Ursache dafür herkommen. Irgendwie müssen die auf die Idee gekommen sein, weil ich kann mir einfach nicht vorstellen, oder da tun wir immer ein bisschen schwer damit, weil in Wahrheit, wir auch hier in Oberösterreich, wir leben in einem Wohlstandsland. Es geht uns verdammt gut. Warum eigentlich dieser Stress, wir müssen jetzt alles ändern und das ganze System über Bord werfen, das ist immer etwas, was ich einfach nicht verstehe oder kaum nachvollziehen kann. Diese Glaubwürdigkeit wieder zurückzuholen, ich glaube, dass das neben diesem Sprung in die Zukunft, wie Sie vorher erwähnt haben, wie man die Medien jetzt ins digitale Zeitalter hinüberbringt, ich glaube, dass das ein wesentlicher Teil auch sein muss, wo wir vielleicht miteinander ansetzen sollten, um das wieder ein bisschen zurückzukriegen in die Leute?
Ich glaube, dass die Konkurrenz sehr stark ist, dass man Alternativinformationen bekommt. Das Ganze hat ja angefangen vor vielen Jahren mit Facebook, bestes Beispiel. Und hat sich dann weiterentwickelt zu vielen anderen Plattformen, Telegram, Accounts und so weiter. Also hier ist wahnsinnig viel nebenbei entstanden, das immer größer gewachsen ist. Wir haben es gesehen, es gibt zum Beispiel die MFG, die fernab von klassischen Politkampagnen einfach irrsinnig aktiv auf Telegram war. Und das ist weg vom Radar gewesen eigentlich, weil die ihre Fanbase, sage ich jetzt einmal, oder ihre Wählerschaft tatsächlich über sowas lukriert haben. Das ist, finde ich, eine ganz bemerkenswerte Entwicklung, weil da entsteht neben uns, entstehen viele unterschiedliche Plattformen, wo die Leute das finden, was sie vermeintlich haben wollen oder wo sie vermeintlich glauben, das ist jetzt die eine Wahrheit. Und natürlich werde ich eher mich wo wiederfinden wollen, wo meine Meinung vorherrscht.
Confirmation Bias.
Ja, und ich glaube, dass dieser Konsenswunsch, das ist so in den Leuten drinnen, dass sie ihnen tatsächlich vielleicht gar nicht so relevant ist, wie nah ist das an der echten Wahrheit dran, aber ich fühle mich wohl mit dem, was ich da lese. Und ich glaube schon, dass wir sind ein Wohlstandsland, aber ich glaube, dass viele Krisen zusammengekommen sind, die eine gewisse Unruhe und Instabilität, egal ob sie jetzt gerechtfertigt ist oder nicht, in den Menschen drinnen schlummert. Und das Bedürfnis nach Konsens, auch bei der Informationsgewinnung, ist so groß, dass jetzt diese größer werdende Gruppe, die pauschal Medien als unglaubwürdig verurteilt, die ist da. Ja, und ob man die tatsächlich wieder kriegt, werden wir unser Bestes geben. Ich glaube, es ist ein Lernprozess, zum einen mal diese Entwicklung zu sehen, sich zu überlegen, warum kommt diese Entwicklung und wohin treibt es die Leute? Weil ich glaube, irgendwann wird man die Qualität oder den Wert von echten guten Journalismus schon wieder erkennen, wenn es um was wirklich Wichtiges geht, nämlich. Wo kann ich, wenn in Sachen Gesundheit, Gesetze oder so, wo bin ich so weit, dass ich nachlesen kann und weiß, ich muss jetzt einen Förderantrag stellen oder sonst irgendwas. Wenn es um wirklich etwas geht, dann glaube ich, haben wir schon noch immer ein gutes Gewicht. Vielleicht holt man da ein paar Abtrünnige dann wieder zu uns.
Aber das ist auch die Aufgabe der Medien.
Unbedingt. Also das auf jeden Fall. Ich glaube auch generell, dass es die Aufgabe der Gesellschaft ist, sich wieder zu einen. Das können wir Medien, da können wir mithelfen, aber ich glaube, es ist eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung, die wir alle haben.
Stichwort Förderungen. Sie haben das gerade zwar in einem anderen Kontext erwähnt, aber es gibt natürlich auch den Wunsch, auch die Qualitätsmedien zu unterstützen. Finden Sie das gut? Wie würde der Vorschlag von der Alexandra Haluska diesbezüglich aussehen?
In einer idealen Welt ist eine Zeitung unabhängig und privatwirtschaftlich so erfolgreich und stark, dass sie keine, unter Anführungszeichen, Achtung, überspitzt formuliert, Zwangsgebühren einhebt. Weil das ist schon noch einmal ein sehr starker Kritikpunkt der Krone gewesen an den ORF-Gebühren, an den Haushaltsgebühren. Und man merkt auch, wenn man sich auf den Straßen umhört oder auch im Bekanntenkreis redet, das schmeckt nicht allen so. Und ich glaube, es ist eine große Gefahr, wenn man mit solchen Zwangsgebühren kommt, sage ich jetzt einmal. Es ist am Ende des Tages eine versteckte Zwangsgebühr, weil ich habe eine Förderung, die mit Steuergeld finanziert worden ist und die verteile ich jetzt zur Belohnung an die artigen Qualitätsmedien. Ja. Dann hat aber der Steuerzahler auch den Anspruch, ich will was Gescheites lesen. Aber was Gescheites, das definiere ich. Und beim ORF sind die Leute kritischer denn je, was sie jetzt sehen oder was gezeigt wird, weil sie eben zahlen müssen.
Der Klaus Obereder hat mir in der letzten Folge, die Sie auch sicher gehört haben, ja gesagt, ein Busfahrer zahlt auch mit für unsere Straßen, auch wenn er mit dem Bus oder mit dem Rad fährt. Da zahlt er genauso seinen Teil dazu, wenn Sie sie auch jetzt vielleicht nicht immer benutzen.
Das ist richtig, aber ich mag in einem guten Bus sitzen, in einem sicheren Bus sitzen. Ich mag ein leistbares Ticket dafür haben, wenn es ist. Und genau diese Ansprüche habe ich dann auch an den ORF. Ich will keine Werbung haben. Ich will exklusive Inhalte haben, ich will Bildungsfernsehen haben, ich will Entertainment-Fernsehen haben, ich will vielleicht auch Sport haben. Wenn ich Geld einhebe, dann brauche ich auch...
Ja, aber ist das jetzt die Alexandra Haluska, die das haben will? Weil, Hausnummer, ihr Bäckerin wird vielleicht ganz was anderes sehen wollen. Die wird ja eine komplette andere Philosophie haben, was sie vom ORF haben will. Und der Herr Landeshauptmann wird wiederum eine andere Philosophie haben, genauso wie derjenige, der der Busfahrer ist. Ja, also das auf einen grünen Zweig zu kriegen, ist ja quasi ein Ding der Unmöglichkeit.
Ja, richtig, aber ich habe ja nur ein Medium und das heißt, trotzdem muss ja jeder zahlen. Wenn ich jetzt unterschiedliche Medien habe und das eine Medium taugt dem Landeshauptmann und das andere taugt der Bäuerin und das dritte dem Busfahrer, dann, die können ja frei wählen. Ich bin ein Freund der freien Entscheidung und der freien Wahl. Ich kann lesen, was mir zusagt und dafür bezahle ich. Wo ich ein absoluter Gegner bin, ist, wenn ich für etwas zahle, ungeachtet dessen, ob mir das zusagt oder nicht. Das ist für mich dann Verpflichtung oder Zwang. Das finde ich schwierig.
Ja, ist okay. Etwas, was auch problematisch ist, ist der Schwund der jungen Leser. Die sind alle abgetaucht in diverseste Kanäle, die treiben sich im Internet herum, beziehen von dort ihre Informationen, bauten sich auch, so wie es halt immer ist, eine junge Generation baut sich ihre eigenen Helden auf. Das ist halt jetzt mit der technischen Möglichkeit in diverseste Influencer oder was auch immer, in die Kanäle. Spüren Sie das bei der Kronenzeitung auch, dass die jungen Leser abhanden kommen?
Also im Printbereich ist der demografische Wandel auf jeden Fall gegeben. Es ist ganz witzig, weil man kann das relativ schön auch grafisch darstellen. Wir haben eine Pyramide und die zeigt printtechnisch quasi nach unten. An der Spitze sind quasi die Jungen, also das ist der kleinste Anteil. Und breiter wird es gegen ältere Leser hin. Und online haben wir es mehr oder weniger umgedreht. Wir haben zum Beispiel im Digitalbereich extrem viel Junge. Also da tun wir uns gar nicht schwer. Und zum Glück haben wir auch eine große Fanbase bei Social Media. Also wir erreichen digital sehr viele junge Leute. Nur ist es halt ein anderer Kanal.
Muss man dann die Themen anders aufarbeiten? Weil in Wahrheit musst du ja, wenn du eine Geschichte hast, die jetzt für unterschiedliche Kanäle in unterschiedliche Zielgruppen orientiert, unterschiedlich aufbereiten. Das ist ja auch wiederum, was auch zur Überbelastung, sage ich mal, in den Redaktionen teilweise führt, weil am 50-jährigen Kollegen brauche ich jetzt nicht erklären, wie er plötzlich auf TikTok Videos zu drehen hat, weil wir trotzdem die Geschichte brauchen und er diejenige macht. Und dieser Mehraufwand ist ja immens geworden.
Das ist völlig richtig, wobei man muss sagen, also für Social Media filtern wir ja ohnehin schon. Da erscheinen ja ohnehin schon zielgruppenspezifische Inhalte, weil wir haben ja ein riesiges Social Media Team. So riesig ist es nicht, aber Political wird mich jetzt ganz, ganz böse anschauen, wenn er das hört. Wir haben ein gutes, kein großes, aber ein gutes Social Media Team. Das richtige Social Media Team.
Ich will nicht die besten Spieler, ich will die richtigen Spieler.
Und die haben ein Gespür, welche Geschichten zahlen sich aus, auf Facebook oder auf Instagram zu veröffentlichen. Also da findet eh schon die Vorselektion statt. Ja, in einer idealen Welt habe ich eine Geschichte, die ich für Wirtschaftsnerds aufbereite und für den Otto-Normalverbraucher, der es möglichst einfach und klar haben will. Aber das sind dann tatsächlich zwei unterschiedliche Geschichten und nein, das sind wir noch nicht.
Ja.
Das schaffen wir einfach noch nicht von den Ressourcen, vielleicht schaffen wir es mit KI ein bisschen, mit Hilfe. Da gibt es viele Spielmöglichkeiten.
Nutzen Sie KI schon?
Aktuell nicht, nein. Also ich glaube, in Wien gibt es erste Pilotversuche. Hier in Oberösterreich findet das noch nicht statt. Das ist alles handgemacht mit Liebe.
Nutzen Sie es privat?
Selten oder nur zum Spaß eigentlich.
Ja?
Ja.
Was war das lustigste KI-Erlebnis, das Sie hatten?
Ja, wir haben angefangen, im Freundeskreis unsere Namen einzugeben und zu schauen, was da rauskommt. Und es hat nichts mit der echten Lebenswelt zu tun. Also ich glaube, ich war Regisseurin tatsächlich für ihn.
Cool.
Ja, ja. Ich fand es auch nicht schlecht.
Welche Filme haben Sie da gedreht?
Es waren Krimis. Das finde ich total witzig, weil ich Krimis tatsächlich nicht schaue und nicht lese. Da hat sich die KI noch ein bisschen vertan.
Aber KI ist natürlich auch so ein Thema. Das wird auch die journalistische Landschaft komplett verändern. Auch hier wiederum Fluch oder Segen?
Ich sehe es eigentlich als Siegen. Zum einen mal habe ich keine Sorge, dass es eine Gefahr für den regionalen Journalismus wird. Die KI wird nie schmecken, riechen, sehen, was wir, wenn wir draußen sind, schmecken, riechen, sehen. Wir reden mit den Leuten, wir schauen mit, was passiert, wir stellen Geschichten auf, wir haben das Netzwerk. Da ist wenig Konkurrenz da und das bleibt, glaube ich, auch in den nächsten Jahren so. Wo sie uns sicher helfen kann, ist, wenn wir jetzt in Richtung Podcast denken, Schnittprogramme, Videos, da ist wahnsinnig viel drinnen. Tolle Möglichkeiten, auch Arbeitsaufwand zu minimieren, um eben diese Kanäle qualitativ hochwertig zu bespielen, was jetzt wahnsinnig viel Zeit kostet.
Das kann ich unterschreiben, das kostet viel Zeit, aber auch hier wiederum, es wird maximal irgendwelche Grobvereinfachungen mal geben können. Natürlich wird die KI im Laufe der Zeit immer besser werden. Ich zitiere immer den Chris McQuarrie, der Writer, Director und Producer in Hollywood, vielleicht ein Kollege von Ihnen als Regisseurin, vielleicht kennen Sie ihn ja, der hat immer gesagt, AI will never have empathy or taste. It will imitate it. Yes, but.
Das ist ein bisschen das, was ich angesprochen habe mit Schmecken, Riechen, Sehen. Die Imitation ist nie so gut wie das Original, glaube ich. Deswegen kaufen Leute gerne Originalprodukte. So.
Ja, sie kaufen auch gern billige Produkte,
ja, genau,
die Kopien sind.
Das ist richtig, aber das Original ist das Original und hat natürlich irgendwie in der Wahrnehmung oder in der Wertung schon nochmal eine eigene Stellung. Richtig, die KI wird schnell lernen, sie wird aber keine Entscheidungen treffen. Und ich glaube, das ist das, was elementar ist. In diesem ganzen Medienprozess, sie wird nicht entscheiden, machen wir nicht, ist für unseren Leser bestimmt, ist für den Leser gut genug. Am Ende des Tages werden wir es entscheiden. Und das ist auch gut so.
Abschließend, Sie haben heute schon öfter erwähnt, in einer idealen Welt. Wie sieht denn diese ideale Welt der Alexandra Haluska aus? Ist das so Barbie-Land oder wie ist das?
Also ich glaube, wer mich kennt, würde eher alles andere als das Barbie-Land sehen. Dann wäre es wahrscheinlich eine große Farm mit vielen Tieren, mit vielen Menschen, die alle in einer friedlichen Koexistenz leben. Das wäre eine ideale Welt.
Haben die so diesen bäuerlichen Zugang?
Nein, also bäuerlich nicht. Ich bin ein wahnsinniger Tierfan und ich mag es gern bunt und mit vielen Menschen und mit einfach vielen Eindrücken.
Dann brauchen sie einen Papagei, wenn sie es bunt
haben. Papagei. Ja, aber in Gefangenschaft. Ich glaube, der wäre arm.
Einen Freien halt.
Einen Freien.
Naja, so wie beim Trochen.
Der sitzt dann auf meiner Schulter wie bei einem Piraten und imitiert mich dann für die Interviews. Das wäre manchmal eigentlich ganz praktisch, muss ich sagen.
Wenn Sie nicht wollen, setzen Sie den her.
Warum nicht? Wir werden es ausprobieren.
Ja?
Der wird dann die Konferenz leiten.
Achtung, kann gefährlich werden vielleicht.
Wenn er gut ist, meinen Sie? Ja.
Dann sage ich jetzt mal vielen lieben Dank. Gibt es noch irgendetwas, das Ihnen am Herzen liegt, das Sie unbedingt unseren Zuhörern, wo immer die das auch hören, mitteilen wollen?
Lesen Sie, lesen Sie, lesen Sie. Ganz wichtig, ob digital oder print, machen Sie sich Ihre eigene Meinung von der Welt und seien Sie auch so, dass Sie andere Meinungen vielleicht zumindest stehen lassen können, weil das ist unser Anspruch, unser journalistischer, dass wir ein breites Spektrum an Meinungen geben und ich glaube, es ist wichtig, dass man andere Meinungen kennt. Und dass das gesellschaftliche Miteinander dann auch ein besseres ist, wenn man andere Sichtweisen so stehen lassen kann, wie sie sind und sie zumindest auch mal gehört hat.
Alexandra Haluska, vielen lieben Dank fürs Gespräch.
Ich sage vielen Dank für die Einladung.
Soweit Alexandra Haluska. In der nächsten Folge spreche ich mit dem Geschäftsführer des Privatfernsehens LT1, Dietmar Meyer. Und auch der hat einiges zu berichten.
Am Anfang war halt so dieses Prinzip beim Lokalfernsehen, wer zahlt ist drinnen und wer nicht zahlt ist nicht drinnen. Wir haben ja das komplett umgedacht irgendwann einmal, wo ich dann gesagt habe, hey, nein, wir müssen schauen, dass wir Inhalte produzieren, die man nicht erwartet von uns, nämlich Formate, die gut recherchiert sind, die informieren. Damit so viele Menschen, die jeden Tag an unseren Sender binden, dass die Quote hoch ist und dass ich meine Werbeflächen dann häufig gut verkaufen kann. Das ist eine Denke gewesen, die beim Lokalfernsehen teilweise auch noch nicht drinnen ist, aber die hat es nicht gegeben.
Ich würde mich freuen, wenn Sie auch da wieder dabei sind. Ich bedanke mich. Bis dahin, auf Wiederhören.